Hallo liebe Zuhörer von Zebras and Unicorns. Bei uns geht es heute um Social Entrepreneurship und wir haben heute eine junge Unternehmerin aus Wien bei uns, die in den letzten Wochen sogar zweimal mit Preisen ausgezeichnet wurde und uns heute Einblick in ihr junges Business geben wird. Bevor es aber losgeht, gibt es noch eine kurze Botschaft unseres Werbepartners. Talentgarden hat es sich zum Ziel gesetzt, die Plattform für das europäische Innovationsökosystem zu werden. Im Bereich Corporate Transformation bietet Talentgarden Beratung und Training für agiles Arbeiten, Kulturwandel und mehr Innovationskraft. Schaut auf www.talentgarden.com vorbei und transformiert das digitale Mindset eures Teams für mehr Erfolg am Markt. So, und jetzt begrüße ich Rebecca Dober von Yep bei uns im Podcast. Hallo Rebecca.
Hallo, danke für die Einladung.
Ja, schön, dass du heute den Weg zu uns gefunden hast. Der ist ja gar nicht so weit, denn wir beide sitzen im Wiener Talentgarden im Coworking Space und ein paar Stöcke über uns arbeitest du seit geraumer Zeit an Yep. Jetzt musst du uns mal ganz kurz erklären, wofür steht Yep und was sind deine Ziele damit?
Yep ist ein Social Enterprise, das steht für Youth Empowerment and Participation. Und wir setzen uns dafür ein, dass Partizipation im Mittelpunkt steht und dass junge Menschen auch mitsprechen, mitbestimmen und mitgestalten lernen können.
Okay, kurz und knackig. Das ist eine große Aufgabe, klingt zumindest sehr groß. Jetzt musst du mir auch mal erklären, wie machst du das in der Praxis? Also machst du Workshops, machst du große Festivals? Wie kann man sich das vorstellen?
Wir setzen Partizipationsprozesse auf. Das ist immer ein lustiges Wort, wo die Leute dann sagen, okay, und was machst du wirklich? Also wir arbeiten gemeinsam mit Unternehmen, Organisationen und Unternehmen daran, wirkungsvolle und wirkungsorientierte Partizipation aufzusetzen. Sprich, sowohl qualitativ als auch quantitativ dafür zu sorgen, dass die Stimme der Jugend einen Platz findet. Das kann jetzt in Form von Jugendberichten zum Beispiel sein. Das ist immer sehr anschaulich, dass man sagt, was denkt die nächste Generation? Weil die ist ja wichtig. Das sind die zukünftigen Mitarbeiterinnen, das sind die zukünftigen Wählerinnen und natürlich auch die zukünftigen Konsumentinnen und Konsumenten. Und dass man die fragt, was interessiert euch, was ist für euch wichtig, das bringen wir ein. Und zwar parteipolitisch unabhängig und so greifbar, dass die Unternehmen auch wirklich damit arbeiten können. Oder ein anderes Beispiel wäre auch, oft ist es für Unternehmen ja auch schwierig, dass man junge Mitarbeiterinnen findet, die auch qualifiziert sind und vor allem die auch dabei bleiben. Weil ganz oft ist das so, gerade unsere Generation, also die Millennials, die gehen und zwar relativ schnell wieder. Nach circa einem Jahr gehen sehr viele junge Mitarbeiterinnen, verlassen sie das Unternehmen und das ist natürlich für Unternehmer nicht besonders sinnvoll, weil auf der einen Seite verlieren sie natürlich viel Know-how und das kostet auch ganz schön viel. Also in der Deloitte-Studie von 2019 spricht man von über 14.000 Euro, einfach weil ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin geht. Und gerade bei jungen, hochqualifizierten Menschen wäre es natürlich schön, wenn man sie hält. Jetzt kann man natürlich Organisationsentwicklerinnen einstellen, die sagen, okay, an dieser Stelle müsste man jetzt ansetzen und arbeiten und schauen, was fehlt. Oder natürlich, man fragt die jungen Menschen selbst. Man fragt, was braucht ihr? Was bräuchtet ihr, damit ihr gerne in diesem Unternehmen arbeitet, dass ihr euch damit identifizieren könnt, dass ihr loyal seid und auch bleibt? Genau, also das ist Employer Branding, das ist Employee Experience und da setzen wir an. Wir arbeiten mit den Menschen, um die es geht.
Okay, das ist natürlich sehr spannend. Quasi diese Nachwuchstalente-Thematik ist es ja am Ende. Und unser Podcast heißt der Zebras and Unicorns. Jetzt habe ich mal meine These, dass die jungen Leute von heute, die wollen eigentlich in so Unternehmen wie Startups oder auch in so Zebra-Unternehmen arbeiten. Also Unternehmen, die sich Nachhaltigkeit nicht nur irgendwie so auf die Fahnen schreiben, sondern das auch tatsächlich jeden Tag umsetzen. Liege ich damit richtig?
Ich würde sagen, ja. Ich glaube, dass unsere Generation einfach schon sehr stark verstanden hat, dieses 8 Stunden am Tag für etwas arbeiten, was sinnlos ist, das wollen wir nicht mehr. Dafür sind wir zu gut ausgebildet, dafür wissen wir auch zu viel über die Welt. In dieser globalisierten Welt wissen wir einfach auch viel über Informationen, über neue Medien und so weiter und sagen, wir wollen sinnvoll sein und sinnvoll arbeiten. Das heißt, für uns ist Impact und Purpose sehr wichtig. Mit uns meine ich diese Generation, die jetzt kommt, die jetzt da ist, aber auch die, die jetzt noch in der Schule sind und morgen dann die Mitarbeiterinnen und Konsumentinnen sind. Und für die ist Impact nicht nur so ein Schlagthema, sondern das ist das, was zählt. Also sprich, wenn jetzt Nachhaltigkeit sich auf die Fahne geschrieben wird, indem man sagt, ja okay, und ihr könnt übrigens bei uns auch ein bisschen spenden für einen CO2-Ausgleich, die verstehen das. Die sehen, dass das Greenwashing ist und die sagen, nein, wir wollen echte Nachhaltigkeit, echten Impact. Dann geht es ja nicht nur um den ökologischen Faktor, sondern auch um den sozialen. Es gibt ja sehr viele gesellschaftliche Herausforderungen, denen wir in dieser sich ständig wandelnden Zeit begegnen. Und wir wollen, dass Unternehmen nicht nur Teil des Problems sind, sondern Teil der Lösung. Und dafür stehen wir. Und bei diesen Unternehmen wollen wir arbeiten und bei diesen Unternehmen wollen wir konsumieren. Mhm. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt.
Okay, also jetzt mal so ganz banal ausgedrückt, das würde ja bedeuten, dass die jungen Leute heute lieber bei der ÖBB arbeiten, weil die fahren ja mit Strom und in Österreich auch mit sehr viel nachhaltigem, erneuerbaren Strom und weniger bei den Austrian Airlines anheuern würden. Kann man das jetzt mal so plump zusammenfassen?
Natürlich könnte man das. Das Problem ist, das müssen die Unternehmen natürlich auch kommunizieren. Das heißt, das müssen die Menschen auch verstehen. Das ist ein Unternehmen. Wir sind ein Unternehmen, das für diese Themen einsteht. Und zwar nicht feigenblattaktionsmäßig, also ja, wir machen jetzt hübsche Fotos, sondern wir tun wirklich etwas. Wir setzen uns wirklich ein für ökologischen Fortschritt, für Innovation, für soziale Innovation. Das ist ein wichtiges Thema. Und wenn man das gut nach außen kommuniziert, hat man viel mehr Chance darauf, dass die Leute das auch verstehen und auch Bock drauf haben. Um das geht's doch, um dieses Branding.
Mhm. Okay. Und du hast ja viel mit Jugendlichen zu tun, natürlich. Was würdest du sagen, ist denen mittlerweile eben wichtiger, dass so ein Unternehmen wirklich so einen Impact hat, so einen Purpose verfolgt und gar nicht so sehr auf Gehalt oder Annehmlichkeiten, wie ich weiß nicht, Dienstauto und so weiter schauen?
Da gibt es super, super viele Studien, die das beweisen und ermauern auch, dass man auf, ich glaube, bis zu 25% Paycut voll in Kauf nehmen würde, wenn man dafür sieht, dass das sinnvoll ist, wofür man arbeitet, aber auch, wo man konsumiert. Und das finde ich ja ganz beachtlich, weil da hat sich innerhalb von einer Generation schon wahnsinnig viel getan. Man spricht immer von Generation Y und Z und so weiter. Ich sage jetzt mal, bei meiner Generation, wie ich in der Schule war, war das noch nicht so interessant.
Jetzt muss ich mal zwischenfragen, zu welcher Generation zählst du dich denn?
Ich gehöre zu Generation Y. Mhm. Genau. Ich kann mich noch gut erinnern, wie ich in der Schule war, war Nachhaltigkeit ein großes Thema. Aber wir im Unternehmen eher als Teil des Problems eingestuft und nicht verstanden, dass die auch was beitragen können. Und darum war es da auch nicht so wichtig, von wem man was konsumiert. Jetzt sieht das ganz, ganz anders aus. Die Generation Z, sprich die gerade jetzt mit der Schule fertig sind, die jetzt im Arbeitsmarkt schon teilweise eingestiegen sind oder in den letzten Studienjahren stecken, die jetzt wirklich konsumieren, die bald wichtige, hochqualifizierte Mitarbeiterinnen sind, die sehen das sehr wohl. Die sind mit Social Media aufgewachsen, die haben das schon ganz früh mitbekommen, dass das ein wichtiger Punkt ist und die diskutieren darüber. Wo konsumierst du? Kaufst du das von dieser Firma? Hast du schon gehört, dass Firma so und so das und das gerade macht? Und wie gesagt, die verstehen, was Greenwashing ist und was echt ist. Und genau da setzen wir an, dass wir sagen, wenn ihr das wollt, dass die junge Generation nicht nur, weil schöne Marketingkampagnen kann man schnell mal machen, aber die verstehen das. Wenn ihr wollt, dass ihr echten Impact macht, den sie dann auch echt spüren, ja, dann machen wir doch was gemeinsam. Genau da versuchen wir zu unterstützen.
Okay, verstehe. Das heißt, aus Unternehmersicht sollte man die jungen Leute, die am Freitag für Fridays for Future auf die Straße gehen, weniger irgendwie so als Querulanten betrachten, sondern als die Mitarbeiter von morgen eigentlich oder vielleicht sogar die Mitarbeiter von sehr bald morgen oder von heute sogar.
Ganz genau. Ich glaube auch, das Schöne ist, man kann das ja auch ganz anders sehen, und zwar, dass die jungen Menschen, die jetzt von mir aus am Freitag demonstrieren, aber auch die überall in den Unis, in den Schulen oder auch schon an Arbeitsstellen sitzen, die sind ja besonders aktiv. Also das kann man ja auch sehr positiv sehen. Engagierte Menschen sind nicht nur engagiert auf der Straße, sondern auch im Job. Die wollen was leisten, die wollen Sinn haben, die wollen was beitragen. Und wenn man das nutzt und einfach als Ressource nutzt und sagt, hier könnt ihr wirklich was bewegen und das halt auch wirklich macht, also den Wirkungsrahmen nicht nur verspricht, sondern auch wirklich einlöst, dann hat man damit wahnsinnig viel, wie sagt man das gut, eine Power, eine Superpower, die ganz viele Unternehmen noch nicht verstehen, dass sie die haben könnten, wenn sie Human Resource eben nicht als Resource ansehen, sondern als junge Menschen, die wirklich was bewegen wollen, denen die Möglichkeit dazu geben.
Mhm. Und deine Rolle in dem Ganzen ist, Unternehmen dabei zu beraten, solche Jobs zu kreieren, wenn sie die noch nicht haben. Verstehe ich das richtig?
Genau, also auf der einen Seite ist es aber nicht nur Beratung, wir sind keine Unternehmensberatung, sondern wir unterstützen tatkräftig. Das heißt, wir sind Sparing-Partner natürlich, aber auch Implementierungspartner für solche wirkungsorientierten Partizipationsprozesse. Und dieses seltsame Wort kann man natürlich ganz mit vielen anderen Worten beschreiben. Man kann sagen, das ist Co-Creation, das trifft natürlich auch ganz stark zu. Man kann auch sagen, wir bauen einfach gemeinsam an Ideen, die aber tatsächlich eine Tatkraft in sich tragen, also dass man sie nicht nur darüber spricht, und das ist schön, sondern man hat ein Ergebnis, das man angreifen kann, mit dem man arbeiten kann. Genau, also das kann natürlich jetzt sein in Form von wie wir schon gesagt haben, dass man zum Beispiel an einer Arbeitsstelle gemeinsam arbeitet. Wie soll diese aussehen? Das kann natürlich eine innovativen Idee im Unternehmen sein, also Entrepreneurship zum Beispiel. Wie kann man die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die jetzt schon im Unternehmen sind, das nutzen, ihre kreativen Ideen nutzen, dafür, dass es natürlich dem Unternehmen auch was bringt, aber auch, dass es die SDGs, also die Sustainable Development Goals, sprich die ganzen Impact-Ziele, unterstützt. Und ich glaube, da steigert man nicht nur für das Unternehmen natürlich auch das Branding und so weiter, sondern das gibt den Menschen das Gefühl, die dabei arbeiten, wir können was bewegen. Und dann setzt man sich tatsächlich für eine bessere Welt für alle ein. Das wäre doch ein schönes Ziel.
Okay. Hast du schon ein gutes Beispiel eines Unternehmens, dem du dabei geholfen hast, das zu verwirklichen?
Wir haben schon mit verschiedensten Unternehmen gearbeitet und auch mit Ministerien. Und sind halt dabei, dass wir da, wie gesagt, versuchen, von verschiedenen Seiten schöne Ziele zu bauen. Ein Beispiel wäre zum Beispiel für eine E-Learning-Firma. Die haben eine super Idee gehabt. Die haben das, ich glaube, 15 Jahre getestet, einen Prototypen gebaut, eine Technologie, wie man Menschen helfen kann mit Lernschwierigkeiten. Das funktioniert. Das war wissenschaftlich erwiesen, dass das super funktioniert. Aber sie wussten nicht, und sie wussten auch, dass man früh ansetzen muss, damit das auch wirklich funktioniert und dann die Menschen unterstützt, aber sie wussten nicht, wie sie das so umsetzen, dass die jungen Menschen auch wirklich diese Methoden verwenden. Weil es war praktisch sollte eine App werden fürs Handy. Und sie waren sich aber ganz sicher, die Jugendlichen, die spielen das nicht. Weil das, was die Entwickler entwickelt haben oder die Designer, das war zu kindlich irgendwie und das hat die Jugendlichen nicht so interessiert. Das heißt, die hatten eine super Möglichkeit, wie man der Gesellschaft weiterhelfen könnte. Und auch natürlich ist das lukrativ, also das ist ein For-Profit-Unternehmen gewesen. Aber sie wussten nicht, wie sie es so umsetzen, dass die Jugendlichen das auch nutzen. Was wir jetzt gemacht haben, ist, wir haben ein Konzept entwickelt, ein Partizipationsdesign und dann einen Workshop organisiert mit sehr unterschiedlichen Jugendlichen. Das ist auch bei uns sehr wichtig. Wir setzen Diversität wirklich an erste Stelle, weil das sonst nichts bringt. Es bringt dir ein Ergebnis nichts, das wunderschön designt ist, aber es ist nicht inklusiv gestaltet gewesen. Das heißt, es spricht nur eine sehr kleine Gruppe an. So wie wir das aufziehen, ermöglichen wir, dass wir wirklich auch für Menschen, die sonst keine Stimme haben, ihre Stimme einbringen, sprich, dass das Ergebnis dann auch die Zielgruppe wirklich erreicht. Das heißt, in dem Fall haben wir einen Workshop organisiert mit sehr verschiedenen Jugendlichen, verschiedenen sozioökonomischen Schichten, aus verschiedenen Migrationshintergrund und so weiter und haben dann gemeinsam mit ihnen überlegt, wie könnte so eine App aussehen, dass sie richtig cool ist, dass man sie gerne verwendet, dass man sie gerne spielt und dabei lernt. Weil die Sache ist, wenn du diesen Jugendlichen sagst, hey, und wisst ihr was, ihr könnt wirklich was verändern da und das, was ihr macht, ist jetzt nicht zum Spaß für ein schönes Foto, sondern wir setzen das ein. Eine von euren Storylines wird dann auch tatsächlich die Storyline von dieser App, die so und so viel tausenden Menschen helfen kann. Dann sind die auch voll dabei und super engagiert. Und da ist ein wunderschönes Ergebnis rausgekommen. Die Jugendlichen waren voll happy, weil sie wirklich schönen Impact hatten. Und das Unternehmen war auch sehr glücklich, weil sie damit eine wirklich gute Lösung entwickeln konnten, die gut für alle ist.
Okay, also du arbeitest mit Unternehmen zusammen, bist aber auch selber Unternehmerin. Es hört sich jetzt ein bisschen nach Non-Profit-Organisation an. Ist es das? Ist es ein Verein oder ist es dann tatsächlich auch For-Profit, wo du sagst, ich bin eben Unternehmerin, mir ist der Planet wichtig, aber auch der Profit?
Das ist immer ein großes Problem, das man als Social Entrepreneur hat. Das begegnet mir, aber ich glaube sehr, sehr vielen Social Entrepreneuren auch. Social Entrepreneur, wir sind nicht Menschen, die, weiß ich nicht, Bäume umarmen und draußen rumlaufen und Liebe schreien, sondern wir sind Unternehmerinnen. Und zwar ernstzunehmende Unternehmerinnen, die allerdings ein gesellschaftliches Problem in den Mittelpunkt stellen, um das zu lösen. Das heißt, es gibt auf der einen Seite, das ist ja ein ganz großes Spektrum, wenn man sich das ansieht, auf der einen Seite sind die Non-Profit-Unternehmen, die halt vor allem von Spenden leben, von Förderungen, mit vor allem meine ich zu 100%. Auf der anderen Seite sind klassische Unternehmen. Aber dazwischen gibt es auch noch ganz viel. Da gibt es zum Beispiel Non-Profit-Unternehmen, Non-Profit-Organisationen, die ein bisschen Eigenerträge machen, wie zum Beispiel, sagen wir mal, über eine T-Shirt-Kampagne, wo man T-Shirts kaufen kann oder sonstiges. Dann gibt es natürlich die Unternehmen auf der anderen Seite, die wieder klassische Unternehmen sind, aber ein bisschen auch einen Impact machen, sprich ein bisschen sich einem SDG-Goal zum Beispiel widmen. Und dann gibt es natürlich aber auch, und das sind wir, sage ich jetzt mal, in dieser Mitte, wir setzen den Impact an die erste Stelle, aber wir arbeiten mit unternehmerischen Mitteln, um diese zu lösen.
Mhm. Das heißt, wenn die Sache gut läuft, dann bist du nicht verlegen, auch mal einen Gewinn zu machen.
Genau, ich bin ganz überzeugt, dass man das so angeht. Es ist nicht nur Profit, sondern es ist Planet, People and Profit und das ist möglich. Und daran glaube ich ganz fest. Einfach weil unternehmerisch handeln ja nicht bedeutet, okay, ich will jetzt reich werden an erster Stelle, nur, sondern unternehmerisch handeln bedeutet, tatkräftig an eine Problemlösung heranzutreten. Und das tun wir. Nur, dass dieses Problem nicht das Problem von, sage ich jetzt mal, einer kleinen Minderheit, die irgendwie alle weiß, männlich und privilegiert sind, sondern wir versuchen, ein gesellschaftliches Problem zu lösen. Mhm. Diese Impact-First-Strategie, ich glaube, die haben wir alle als Social Entrepreneure gemeinsam, aber sehr wohl mit unternehmerischen Mitteln.
Genau. Mhm. Okay. Ich weiß ja von dir dadurch, dass wir im selben Coworking-Space sitzen. Du hast ja auch eine ganz besondere Lebensgeschichte, weil du bist ja, glaube ich, im niederösterreichischen Dunkelsteiner Wald in einem Dorf aufgewachsen. Und das ist ja jetzt nicht so die Gründerregion Nummer eins, sage ich mal, aber mittlerweile eben in Wien mit einem eigenen Unternehmen am Start. Wie kam es dazu?
Genau, also ich glaube, meine persönliche Geschichte hat da natürlich auch was dazu beigetragen, weil ich einfach sehr früh bemerken durfte, welche Barrieren einem in den Weg gelegt werden, dass nicht alle dieselben Rechte haben, dieselben Möglichkeiten haben, dieselben Privilegien. Weil man muss dazu sagen, okay, ich bin am Land aufgewachsen, dann auch in die Stadt gezogen und so weiter, aber das ist ja nicht das Einzige. Ich bin unter anderem, wie man vielleicht schon bemerkt hat, eine Frau und da ist es natürlich auch nochmal anders, welche Privilegien man hat oder eben nicht hat oder welche Barrieren einem in den Weg gelegt werden. Wenn man mit 10 Jahren zum ersten Mal hört, naja, Mathematik ist ja eher was für die Buben und überhaupt alles, was unternehmerisch handeln bedeuten würde, naja, das ist eher das, was die Buben interessiert, gell? Und ist jetzt ja eher die Sozialen. Diese Sachen ständig zu hören, das prägt Menschen. Von daher ist es ganz wichtig, dass man natürlich gendersensibel schon früh arbeitet, aber das ist auch noch nicht alles. Also ich glaube, ich decke da ein sehr buntes Spektrum ab. Ich komme auch aus einer Familie mit nicht so viel Geld zu Hause. Das heißt, ich wusste zum Beispiel nicht mal, dass Unternehmertum eine Option ist. Mir war das nicht klar, dass man sein eigenes Unternehmen gründen kann. Ich glaube, dass Entrepreneurship Education auch eine wichtige Rolle spielt. Mich interessiert natürlich Social Entrepreneurship Education noch mehr. Auch darum setzen wir uns dafür ein, dass chancenbenachteiligte Jugendliche auch die Möglichkeit haben, das zu erlernen und zu sehen, ich kann aktive Gestalter, Gestalterin meiner eigenen Zukunft sein. Und das ist es. Und noch dazu, also ich habe auch Migrationshintergrund, das heißt, ich kenne das wirklich von jeder Seite, wie das ist, wenn dir Leute sagen, du hast keine Chance und keiner glaubt an dich. Und natürlich, ich hatte jetzt das Glück, dass meine Familie an mich glaubt. Was ich aber bemerkt habe, ist, das haben ganz, ganz viele junge Menschen, Kinder nicht. Die haben niemanden, der an sie glaubt. Und dann muss man auf gut Glück hoffen, dass es Lehrerinnen und Lehrer gibt, die diese Kids sehen und sehen, was für ein Potenzial die haben und dass die Möglichkeit haben, dass sie was aus sich machen, dass die Kinder selbst lernen, an sich selbst zu glauben. Und was wir mit unserer Arbeit jetzt versuchen, ist, dass wir hier auch chancenbenachteiligten Jugendlichen zeigen, du zählst, deine Stimme zählt. Du kannst mitsprechen, du kannst mitbestimmen und du kannst mitgestalten und tatsächlich einen aktiven Part beitragen und Gestalterin deiner eigenen Zukunft sein. Weil das ist ganz wichtig, egal ob es jetzt darum geht, dass jeder einzelne Mensch eine schöne Zukunft hat und sein Potenzial ausleben kann, aber auch für unsere ganze Gesellschaft, also für gesellschaftliche Transformation, dass wir diesen großen Problemen, denen wir derzeit begegnen als Gesellschaft, dass wir diese lösen können. Dafür braucht es aktive Bürgerinnen und Bürger, Menschen, die an sich glauben. Und da müssen wir früh beginnen und darum beginnen wir bei der Jugend.
Ich hatte kürzlich ein Gespräch mit einer Wiener Unternehmerin und die hat mehr oder weniger gesagt, dass die Startup-Szene ja eigentlich sehr, sehr monoton ist. Also junge, weiße Gründer, oft von der WU oder von der TU, das sind die man auf den Bildern sieht, wenn es die Erfolgsmeldungen zu Investitionsrunden gibt. Und sie hat gemeint, die Startup-Szene ist noch nicht wirklich im Gemeindebau angekommen. Wie kann man das ändern?
Ich glaube, es ist ja Startup auf der einen Seite. Was bedeutet Startup? Auch wieder dieses, ich glaube an mich und ich glaube daran, dass ich mit einer Idee ein Ziel verfolgen kann und das auch erreichen kann, nicht wahr? Und ich glaube, wie man damit beginnen kann, ist, dass man jungen Menschen schon ganz früh dieses Gefühl erleben lässt, ich kann etwas verändern. Und dieses Gefühl, diese Selbstwirksamkeit oder diese Selbstwirksamkeitserfahrung, die sie machen, wie das Wort schon sagt, das ist erfahrungsbasiertes Lernen. Das heißt, du musst sehr früh schon erleben, dass wenn du handelst, dass es auch eine Wirkung hat. Weil wenn du das nicht erlebst, dann fehlt dir dieses Gefühl, diese Selbstwirksamkeit und dann verlierst du den Mut. Das klingt so einfach, aber im Endeffekt, auch wenn wir unsere eigenen Biografien beobachten, die von Freunden, Bekannten und so weiter, jeder hat als junger Mensch an was geglaubt und dass man was kann, oder? Weil wir sind alle irgendwie besonders und wir schaffen schon was. Und dann irgendwann haben wir das Gefühl, naja, jetzt habe ich gelernt, wenn ich etwas tue, es verändert sich trotzdem nichts. Und dieses Gefühl, wenn wir das als Schlüsselerlebnis haben, macht, dass wir passiv werden, macht, dass wir eben nicht Dinge probieren. Und was wir wissen aus Erfahrung ist, dass Menschen, die einen höheren Bildungshintergrund haben, die einfach mehr Chancen haben, die privilegierter sind, sehr oft männlich, sehr oft weiß, sehr oft sozial, also sozioökonomisch höher gestellt, die haben mehr Chance daran, dass sie erfahren, ich kann etwas verändern, weil natürlich Geld dabei eine Rolle spielt und die sozialen Privilegien, die wir genießen dürfen. Das heißt, wenn wir ganz früh jungen Menschen ermöglichen zu spüren, ich kann etwas verändern, dann verändert sich auch was. Und zwar nicht nur bei den jungen Menschen selbst, sondern auch in unserer Gesellschaft.
Jetzt hast du vorher schon uns erzählt, dass du ins Unternehmertum jetzt nicht unbedingt aus der Pole Position gestartet bist. Aber was hat dich dann trotzdem an den Start gehen lassen? Was war dann so deine prägende Erfahrung, zu sagen, okay, ich kann da wirklich was verändern und jetzt mache ich mal ein eigenes Business?
Genau, also wie gesagt, ich dachte auch nie, dass Unternehmertum eine Option ist. Und wenn überhaupt, Firmen sind ja eigentlich die, und wie gesagt, ich habe gedacht, Firmen sind Teil des Problems. Das sind die, die den Umweltschutz zunichte machen, die für CO2-Ausstoß zuständig sind, die Menschen schlecht behandeln und so weiter. Mir war nicht klar, dass das auch ein Teil der Lösung sein könnte. Also das einmal vorangestellt. Bei mir persönlich war das dann so, wie ich es vorher schon beschrieben habe, tatsächlich eine Selbstwirksamkeitserfahrung. Also ich habe gespürt, das war ein Schulprojekt damals, das wir irgendwie selbst gestartet haben, weil uns das auf die Nerven gegangen ist, dass die Lehrer immer nur über Probleme reden und reden und reden und nicht sagen, was wir selbst tun können. Und ich war ein bisschen vorlaut in der Schule und habe das ein bisschen sehr. Und habe dann irgendwann von der letzten Reihe praktisch vorgetönt, ja, können wir jetzt endlich aufhören, darüber zu reden und endlich was tun, endlich handeln, endlich aktiv werden. Und die Lehrerin habe ich furchtbar genervt und sie war so, ja, dann mach halt.
Was hat sie dann gemacht?
Dann tatsächlich, und ich muss sagen, meine Klasse war nicht so motiviert, die war generell ja nicht so die engagiertesten wahrscheinlich. Aber von einmal steht da eine 16-Jährige vorne, in dem Fall ich, und sagt, jo, Klasse, das ist unsere Zeit, was machen wir jetzt? Jetzt dürfen wir ran. Wir können jetzt was verändern, was verändern wir? Und dann hast du gesehen, in den Gesichtern der einzelnen Menschen und auch in ihrer Körperhaltung, die sind hervorgekrochen von ihren Tischen und waren von einmal da. Und dann haben wir gearbeitet, das war verrückt, von einmal mit Dingen wie Mathematik und haben gerechnet, uns Dinge überlegt. Was weiß ich, ein großes Problem bei uns war das Recycling, weil es uns alle geärgert hat, dass wir wissen, dass das wichtig wäre, aber keiner tut's und es tut deshalb keiner, weil es damals keine, was weiß ich, Mülleimer gab in verschiedenen Farben. Dann haben wir sowas designt, haben nachgefragt bei Firmen, wie viel das kosten würde, das zu erzeugen und so weiter, haben eine Bewusstseinskampagne geplant, haben ganz klein angefangen. Ich glaube auch bis heute daran, think big and start small, oder? Und es war sehr lustig, weil das Coole war daran, nicht nur zu sehen, okay, es passiert wirklich was, sondern auch zu sehen, dass die einzelnen Menschen, sobald sie spüren, hey, ich kann was verändern, das auch tun wollen. Und das habe ich mir mitgenommen in meiner Biografie, sage ich mal. Und irgendwann später, das ist mir halt immer wieder begegnet, wie ich dann verstanden habe, wow, es gibt ja wirklich spannende Unternehmen, die auch Teil der Lösung sind. Dann dachte ich mir, die haben so einen Hebel, mit diesem Hebel müsste man doch arbeiten, um etwas zu verändern in der Welt. Und genau das habe ich dann versucht. Und Bildung erschien mir immer als guter Weg, weil natürlich, wenn je früher du ansetzt, desto mehr Wirkung hast du. Genau so bin ich zum Social Entrepreneurship gekommen.
Okay, verstehe. Das heißt, dein Weltbild hat sich dann auch mehr oder weniger dramatisch geändert, von die bösen Corporates hin zu, das sind eigentlich meine wichtigsten Partner.
Es können die wichtigsten Partner sein. Es gibt bis heute natürlich, es gibt eine Liste von den 100 dreckigsten Unternehmen und so weiter, da kann man gerne einen Einblick wagen. Allerdings glaube ich, dass es auf das Unternehmen drauf ankommt, wie das geführt wird, wie das Leadership dort ist und wie die Strategien und Visionen sind. Und Unternehmerinnen können auch sehr schöne Visionen haben. Und wenn sie die dann in die Tat umsetzen können, dann sind sie Teil, sag ich jetzt mal, von der guten Liga, oder? Von denen, die was beitragen dazu, dass unser Planet auch der nächsten Generation so übergeben wird, dass er lebenswert ist. Und zu einer Gesellschaft, die fair behandelt wird, genau.
Okay, super. Und jetzt gib uns zum Abschluss noch irgendwie so deine Ziele mal bekannt. Willst du mal 1 Million Jugendliche zum Gründen bringen? Willst du 1 Million Jugendliche in nachhaltige Unternehmen reinbringen? Was ist so deine große Vision?
Ich glaube, Gründen ist das eine natürlich. Das kann spannend sein. Nur leider passiert das dann oft, gerade wenn man eher in, sag ich jetzt mal, in privilegierten Schichten schaut, die gründen dann, weil es super cool ist, aber es passiert nicht wirklich irgendwas. Und die verfolgen das auch nicht weiter. Und außerdem betrifft es dann wieder ein Nischenprojekt für eine Nische, die sehr privilegiert ist und so weiter. Gründen kann eine Möglichkeit sein, dass man sagt, ich werde jetzt Social Entrepreneur, aber nur eine von vielen. Das, was ich wirklich gerne erreichen würde, ist, dass so viele junge Menschen wie möglich, am besten alle junge Menschen, und zwar nicht nur in Österreich, sondern weltweit, verstehen, ich kann etwas verändern in dieser Welt. Und das sind diese Erfahrungen von Partizipation. Das kann auch sein, es kann auch eine politische Kampagne sein. Politisch bedeutet ja nicht parteipolitisch, sondern dass ich sehe, da ist ein Problem und ich handle jetzt. Das kann sein, dass man sagt, ich schaffe es, dass ich bei einem Gesetz mitspreche und das funktioniert. Da gibt es ja wunderschöne Instrumente in unserer Gesellschaft. Und diese Momente zu finden, wenn ich spüre, ich kann etwas verändern, unsere Jugendlichen nennen das voll nett Yep-Moments. Das haben sie uns tatsächlich mal zum ersten Geburtstagsfest überreicht und gesagt, hey, das war mein Yep-Moment und haben dann das erzählt. Also praktisch der Moment, wenn ich mich empowered fühle und merke, ich kann mitsprechen, mitbestimmen und mitgestalten. Und das bei vielen jungen Menschen entstehen zu lassen, das ist mein Ziel.
Super, Rebecca, vielen Dank fürs Gespräch. Wir wünschen dir und allen Jugendlichen da draußen, die da zuhören, viele, viele weitere Yep-Moments. Vielen Dank fürs Gespräch.
Dankeschön.
Ja, das war Rebecca Dober, eine österreichische Unternehmerin mit ganz großen Zielen, die aus einem kleinen Dorf aus dem Dunkelsteiner Wald in Niederösterreich es nach Wien geschafft hat. Und von dort geht es wahrscheinlich weiter hinaus in die große Welt. Das war die neueste Folge von Zebras and Unicorns. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, wenn wir uns wieder mit einem spannenden Gast melden. Bis dann und ciao.